MDR Kultur. Unter Büchern.
Mit Ilka Hein und nein, er war kein Neapolitaner, er kam aus Florenz, Dante Alighieri. Ihm widmen wir dieses Spezial und das haben wir benannt. Die Hölle lebt, Dante Alighieri zum 700. Todestag. Through the rubble of the bombed-out streets, through the squalor and the poverty, walks a proud Neapolitan girl with a head of thick black curls. She doesn't care about right or wrong, just about where the next meal's coming from. Neapolitan girl. Innocence can often be another one of war's casualties, but innocence can be restored with a visit to the professor. At 10,000 lira he can find a mislaid.
Cemetery where the Neapolitan girls go down behind the headstones. Oh, the quickening breath and muffled cries as life and death become entwined. Now, baby, just pretend you don't see them lusting in the mausoleum. Lover in the city bank, Lola has a lover in the British ranks. But Lola has him over in the middle of the day. Lola makes the neighbors all jealous that way. She doesn't care about right or wrong, just about where the next meal's coming from. Neapolitan girl.
Das neapolitanische Mädchen, aber wir wollen über Ravenna reden. Hier starb in der Nacht vom 13. auf den 14. September 1321 der italienische Dichter und Philosoph Dante Alighieri. Es war das Ende eines Lebens im Exil. In seiner Heimatstadt Florenz konnte er nach politischen Machtkämpfen seit 1302 nicht mehr gefahrlos zurückkehren. Und unter den Bedingungen des Exils schuf er neben einem bedeutenden Werk zum politischen Denken des Mittelalters, der Monarchia, sein Hauptwerk, die Commedia, die später sogenannte göttliche Komödie. Speziell dieses Werk wird in einem Atemzug genannt mit den Epen Homers und den Dramen Shakespeares. Aber wie genau strahlt Dantes Werk 700 Jahre nach seinem Tod eigentlich noch in unsere Gegenwart? Darüber wollen wir in dieser Stunde reden mit Dante-Spezialisten und wir wollen den Dichter abklopfen auf seine Wirkung auf die abendländische Kultur bis heute in Wissenschaft, Dichtung und auch im Film. Jetzt noch Joy Danelani, The Ride.
Wildest dreams, yeah. I said, hey boy, I know you like me, honey, but you better watch your step if you're coming with me. Come on, I ain't really trying to settle down. You ain't gotta take it personal, but it's just how it's got to be. Jump in my ride. I ain't got, no, I ain't got no.
tell you something. If you let me in your life, I can set you free. Yeah, 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 yeah. Now, hey, baby, I gotta tell you something. Now, you better think twice if you're riding with me.
Das MDR Kulturspezial hören Sie am Dienstagabend. Auf der italienischen 2-Euro-Münze ist Dante Alighieri abgebildet. Aber sein Name, der steht nicht dabei. So, als ob jeder Europäer eigentlich wissen müsste, um wen es sich da handelt. Selbst wenn man gar nichts von ihm gelesen hat. Der Name Dante ist den meisten Menschen doch geläufig. Und sei es nur, weil in ihrer Stadt eine Straße oder eine Pizzeria nach dem Dichter benannt ist. Aber schaut man ein bisschen genauer hin, ist der Einfluss Dantes und seines Opus Magnum Die göttliche Komödie auf die europäische Kultur, auf die Kunst und Literatur weltweit überraschend groß. Franziska Mayer lehrt als Professorin für romanische Literaturwissenschaft und Komparatistik an der Universität Göttingen und in ihrem Buch Besuch in der Hölle, Dantes göttliche Komödie, Biografie eines Jahrtausendbuches, erzählt sie sehr anschaulich, wo uns ein Werk, das vor über 700 Jahren geschrieben wurde, bis heute begegnet. Herzlich willkommen, sage ich jetzt bei MDR Kultur, Franziska Mayer.
Guten Tag, Frau Heim.
Frau Mayer, zwischen 1307 und 1321, da kann man es festmachen, historisch genau, hat Dante Alighieri seine Commedia verfasst. Er hat also bis kurz vor seinem Tod daran geschrieben. Das Werk umfasst immerhin 14.000 Verse, sogar noch ein paar mehr, die uns in die drei Reiche des Jenseits führen, in die Hölle, das Fegefeuer, Purgatorium und das Paradies. Das klingt nicht nach einem, naja, leicht zugänglichen Buch, das man am Kaminfeuer mal der Familie vorliest. Warum konnte sich die Commedia bis heute als eine Art Schlüsselwerk der Weltliteratur trotzdem halten?
Es gibt sicherlich mehrere Gründe dafür. Das eine ist ein poetisch-formaler Grund. Diese über 14.000 Verse, die in Terzinenform, also über drei Reime gehen. Und das ist einfach ein poetisches Meisterwerk, was einem den Atem verschlägt. Und ich glaube, jeder, der das mal gehört hat, auch wenn er kein Italienisch kann, der ist einfach rein klanglich davon einfach in Bann geschlagen. Der andere Grund klang auch in Ihrer Frage schon an, würde ich mal im Thema suchen, die Frage nach dem Jenseits, die Frage nach unserem Tod, was zählt eigentlich im Leben, wie wird unser Handeln bewertet, was gibt es da für Kriterien, das kann man jetzt christlich, wie das bei Dante gemacht worden ist, auslegen, aber das kann man natürlich auch anders nehmen. Und dieses Interesse an dem Leben nach dem Tod, also wie muss man sich das vorstellen, das hat sicherlich eine große Rolle gespielt bei dieser frühen Rezeption und vielleicht sogar auch bis heute.
Dante hatte sein Werk selbst ja nur Commedia genannt, also ohne das Göttliche, was in unserer Deutung heute dazugehört. Woher kam denn diese zusätzliche Zuschreibung?
Also so kurz nach Dantes Tod war sozusagen der Ruhm von Dante schon sehr, sehr groß. Und deshalb hatte man die Neigung, vor seinen Namen göttlich zu setzen, also als einen Preis dieser Qualität des Dichters, Philosophen, Theologen. Boccaccio hat es dann Mitte des 14. Jahrhunderts zum ersten Mal in einer Biografie, die er Dante gewidmet hat, vor den Titel gesetzt, aber nur ein einziges Mal und auch da, wo er nur über die letzten 10 Gesänge des Paradieses spricht. Im 16. Jahrhundert hat dann wohl jemand aus Marketinggründen das auf den Buchtitel draufgesetzt, Mitte. Und am Ende des Jahrhunderts wird das in der Edition der Accademia della Crusca, also sozusagen die offizielle Akademie in Florenz, offiziell auch in den Titel aufgenommen. Aber im Grunde wird aufgenommen in dem Moment, wo Dante dann eigentlich in den Schubladen erstmal für 200 Jahre verschwindet.
Ja, Buch nun, Besuch in der Hölle. Franziska Mayer, da schreiben Sie, dass die frühe Geschichte der Göttlichen Komödie auch eng verknüpft war mit der Geschichte von Florenz und ganz Italien. Florenz, der Geburtsort von Dante. Sie verwenden da den Begriff des Nation Building. Was muss man sich darunter vorstellen?
Also das geht aus von der These, dass ich mir überlegt habe, warum wird Dante so wichtig in Florenz. Er ist überall in Italien, also vor allen Dingen in Norditalien gelesen worden, aber in Florenz wird er richtig zu einer nationalen Größe. Und das findet seinen Grund meines Erachtens darin, dass die Republik Florenz letztlich militärisch schwach war, immer bedroht war durch sehr viel größere Mächte wie von Mailand her und Lombardei. Und da werden plötzlich die großen Männer, sind vorwiegend Männer, und zwar die Dichter und dann später auch die Maler, die werden zu den nationalen, jetzt auf Florenz bezogen, Referenzpunkten. Und da entwickelt sich das, was man wirklich Nation Building, wie ja dann auch im 19. Jahrhundert die Nationen sich auf bestimmte nationale Mythen gründen. Und das ist in Florenz dann wirklich die große Vergangenheit, diese großen Dichter, die in ganz Italien und dann auch darüber hinaus gerühmt werden. Und Lorenzo il Magnifico in Florenz dann im 15. Jahrhundert wird richtig eine Art Kulturpolitik entwickeln, um die eigentliche militärische Schwäche der Stadt sozusagen vergessen zu machen. Und im 19. Jahrhundert übernimmt man das dann in Italien, wenn dann das Risorgimento kommt, man de facto ein zersplittertes Land hat mit Fürstentümern, so ähnlich wie das in Deutschland auch damals war. Und dann wird Dante sozusagen zu dem Mann, der das Italienische spricht, dann kommt es auf, Vater der italienischen Sprache, der Mann, der für Freiheit ins Exil gegangen ist, wie es immer heißt. Und insofern wird er dann zu einer Größe, auf die sich diese entstehende italienische Nation berufen kann.
Und nochmal dieser Punkt, Franziska Mayer, sozusagen Dante als der Mann, der das sogenannte Vulgär-Italienisch überführt hat in eine Literatursprache, eben durch seine Dichtung, sein Opus Magnum, Göttliche Komödie. Er musste sich auch durchaus dafür anfeinden lassen, beziehungsweise kam nicht überall gut an. Virgil hat das beispielsweise nicht so gut gefallen. Ist er eigentlich ein Stück weit der italienische Luther? Kann man da so eine Verbindung ziehen?
Also ich würde ihn nennen, den italienischen Luther und den italienischen Goethe zugleich. So, weil es einerseits sozusagen wie Luther stark mit Religion und Christentum zu tun hat und dann aber eben auch der große Mann, also wie Goethe sozusagen der Meister, der mit allen Nuancen einer Sprache umgehen kann.
Ganz sicher. Er hat es in jedem Fall getan. Diese Leistung geht auf sein Konto, das Italienische sozusagen den Vorzug zu geben und breit als Literatursprache aufzustellen. In Ihrem Buch, ja. Franziska Mayer, nennen Sie die Göttliche Komödie ein Jahrtausendbuch, ein Weltgedicht und eine ständige Einladung an Leser, Interpreten und Übersetzer. Für alle, die dieses Werk bisher nur vom Hörensagen kennen, warum sollen Sie es lesen?
Ach, vielleicht darf ich das mal so provokant sagen, Sie verpassen was, wenn Sie es nicht lesen. Wobei das nicht bedeutet, dass Sie das Ganze von Anfang bis Ende gelesen und die Kommentare, man braucht sie, um das zu lesen. Aber ich glaube, große Literatur zeichnet sich dadurch aus, dass sie irgendwas Existenzielles, und das kann ganz unterschiedlich sein, vermittelt. Und dann können Verse oder auch Szenen oder Figuren wirklich, ja, vielleicht kann man sagen, zu einem Art Mantra werden, was einem hilft auch und an dem man wächst im Leben selbst. Also insofern, ich glaube, man verpasst was, wenn man es nicht liest.
Schönes Schlusswort und eine schöne Aufforderung von Franziska Mayer. Besuch in der Hölle, Dantes göttliche Komödie, Biografie eines Jahrtausendbuches, so heißt ihr Buch, erschien im C.A. Beck Verlag und hat 217 Seiten, nicht ganz so lang wie die Dichtung von Dante. Von der Göttlichen Komödie gibt es verschiedene Ausgaben. Die einfache Taschenausgabe für den Hausgebrauch oder ganz frisch auf dem Markt, die gebundene, bibliophile und reich illustrierte Jubiläumsausgabe zum 700. Todestag. Und wer Weltgeschichte und Regionalgeschichte Geschichte miteinander verbinden will, dem sei noch die Übersetzung des Werkes von König Johann von Sachsen empfohlen. Der hat sich auch dran versucht. Der war nämlich ein echter Fan, traf sich im 19. Jahrhundert in Dresden regelmäßig zum Dante-Kränzchen, um seine Übersetzung vorzutragen und zu diskutieren. Also Dante hat bis heute viele Fans und eben auch Franziska Meyer. Ich danke herzlich fürs Gespräch.
Che discende del colle letto del beato Ubaldo, fertile costa d'alto monte pende, onde Perugia sente freddo e caldo, da porta sole e di retro le piange, per grave gioco nocera con Gualdo. Di questa costa là dov'ella frange, più sua rattezza nacque al mondo un sol, come fa questo talvolta di Gange. Ma perch'io non proceda troppo chiuso, Francesco e povertà per questi amanti, prendi oramai nel mio parlar diffuso la lor concordia e i lor lieti sembianti, amore e maraviglia e dolce sguardo faceano essere cagione di pensier santo, tanto che il venerabile Bernardo si scalzò prima e dietro a tanta pace, corse e correndo gli parve esser tardo. Negli gravò viltà di cor le ciglia per esser figlio di Pietro Bernardone, né per parer dispetto a maraviglia, ma regalmente sua dura intenzione. Ad Innocenzio aperse e da lui ebbe primo sigillo a sua religione, poi che la gente poverella crebbe dietro a costui la cui mirabil vita meglio in gloria del ciel si canterebbe.
Den haben sehr erkannt, oder? Angelo Branduardi hat sich auch versucht an seinem Landsmann und dessen Dichtung. Das ist nämlich seine Variante, seine Auslegung der Divina Commedia Paradiso. Und zwar der Canto 11 wäre das gewesen hier bei MDR Kultur im Dante-Spezial. Ja, Religionskritik, Nationbuilding, das Stichwort haben wir eben schon gehört. Hölle und Paradies, das sind alles wichtige Aspekte, die die Dante-Forscher umtreiben. Es gibt aber auch einen sehr menschlichen Aspekt, der eher das Herz als den Verstand berührt. Die Liebe des florentinischen Dichters zur früh verstorbenen Beatrice Portinari, der er schon sein erstes Werk Vita Nova gewidmet hatte. In der göttlichen Komödie ist es auch eine Beatrice, die vom Himmel aus den Auftrag erteilt, die Höllenkreise und das Fegefeuer zu durchwandern, um den Pilger schließlich am Eingang des Paradieses zu empfangen. Sky Nonhoff jetzt über einen großen Zerrissenen, der wusste, dass menschliche Erhabenheit sich nur in der Beschwörung des Idealen erlangen lässt.
Es könnte die Ponte alle Grazie gewesen sein, auf dem in Florenz des Jahres 1283 um 9 Uhr morgens ein Mädchen im weißen Kleid begegnete, 18 wie er selbst. Und dass sie seine Gegenwart im Vorübergehen mit einem kurzen Kopfnicken quittierte, konnte nur daran liegen, dass sie sich an ihn erinnerte, daran, wie sie einst als Kinder von 9 Jahren auf einem Sommerfest ein paar Worte gewechselt hatten. Die glorreiche Herrin seines Herzens wird Dante Alighieri sie später nennen, doch zunächst eilt er nach Hause, um dort sein erstes Sonett für die so liebreizende Teen-Madonna zu verfassen.
Des Bogens Drittel hatte schon erklommen, die Zeit, in der er glänzt der Sterne Licht. Plötzlich, von Amor sah ich ein Gesicht, woran zu denken noch mich macht beklommen.
»25 Sonette, eine Ballade und 4 Kanzonen wird Dante der schönen Beatrice in seiner Vita Nova widmen. Atem- und schwerelose Herzgesänge an eine junge Frau, die nur ein Hormonprosaiker wie Bert Brecht mit Hohn und Spott überziehen konnte, als er mehr als 600 Jahre später schrieb. Noch immer über der verstaubten Gruft, in der sie liegt, die er nicht vögeln durfte. Aber tatsächlich geht es Dante nicht um schnöde Brunst, sondern um das Ideal einer platonischen Liebe.« einer neuen Nobilität, die sich keinesfalls hochwohlgeborener Herkunft, sondern einer Großkunst der Anbetung verdankt. Und diese Kunst, nennen wir sie die Demut des lodernden Herzens, gibt Dante für alle frei, indem er nicht mehr auf Lateinisch, sondern im toskanischen Dialekt schreibt und so über die Literatur das moderne Italienische erschafft. Und im ganz profanen wirklichen Leben macht er Politik, im an politischen Wirren weiß Gott nicht armen Florenz, bis er verbannt wird mit der unmissverständlichen Warnung, dass bei seiner Rückkehr nicht nur sein Herz, sondern er selbst auf dem Scheiterhaufen lodern wird. Dafür wird er ihnen den Finger zeigen, aus dem Exil in Verona, Padua und Ravenna, mit seiner Divina Commedia, die so überhaupt keine Komödie ist, sondern eine Abrechnung mit den Habgierigen, den Heuchlern, den Neureichen, den Ämterhändlern, die in seinen Verdammnisvisionen mal in kochenden Blutströmen gesotten, mal von Höllenhunden in Stücke gerissen werden, während sich für Dante nach der Wanderung durch die Kreise des Inferno sein eigener Lebenskreis schließt, im Paradiso, wo ihn keine andere als Beatrice höchst selbst empfängt, das Mädchen, das im Alter von 9 Jahren erstmals seinen Weg gekreuzt hat, Professor Franco Suidner von der Universität Rom.
9, das ist ein Vielfaches von 3, was wiederum die Zahl für die heilige Dreifaltigkeit war. Und so ist Beatrice für Dante von Anfang an ein Symbol, das weit mehr als eine Zahl darstellt. Und natürlich hängt all das mit Dantes eigener Geschichte zusammen, was aber noch lange nicht bedeutet, dass wir das alles für bare Münze nehmen müssen.
Will heißen, nichts Genaues weiß man nicht, weder über die mysteriöse Beatrice, deren Name sicher nicht umsonst die Seligmachende bedeutet, noch über Dante selbst, den Schwärmer, den Entrückten, den Vergelter, den Zahlenmystiker. Und nicht zu vergessen den Idealisten, der vor mehr als 700 Jahren die irdische Unordnung zwischen den Geschlechtern mit feinster Feder in spirituelles Schweben überführte. Wohl keiner hat ihn so verstanden wie August Graf von Platen, der in den 1830er Jahren dichtete: »Sei ohne Sorgen wegen meiner Treue, mich lockt ein neuer Liebesreiz vergebens. Die ew'ge Schönheit ist das ewig Neue.«
Mit Überlegungen über Dante und die romantische Liebe hier bei uns im Dante-Spezial bei MDR Kultur.
Someone truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in the lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed.
Die Hölle lebt, unser Spezial zu Dante Alighieris 700. Todestag. Hören Sie bei MDR Kultur. Und wie weit das Werk von Dante wirkte, das haben wir ja schon von der Romanistin Franziska Mayer erfahren. Um diesen Aspekt noch ein bisschen zu vertiefen, möchte ich mich jetzt mit Elmar Schenkel unterhalten. Er war jahrelang Professor für englische Literatur an der Uni Leipzig und ist bis heute Vorsitzender des Vereins Vergleichende Mythologie. Außerdem ist er Autor einiger Bücher, die unter anderem von den fruchtbaren Verbindungen von Kunst und Wissenschaft handeln. Elmar Schenkel hat zum Beispiel darüber nachgedacht, wie Dante das Genre der Science Fiction beeinflusst hat. Auf diese Drehung muss man auch erstmal kommen. Hallo und guten Abend, Elmar Schenkel.
Ja, schönen guten Tag.
Es gibt ja nun durchaus verschiedene Möglichkeiten, Dantes göttliche Komödie zu lesen. Man kann zum Beispiel in dem reisenden Ich-Erzähler, Dante war übrigens der Erste, der sich als selber Erlebender und Erleidender in der abendländischen Dichtung dargestellt hat. Also man kann in ihm beispielsweise einen religiösen Pilger erkennen oder man sieht in ihm den Wissenschaftler. Und wenn wir von der zweiten Variante ausgehen, Herr Schenkel, welche Erkenntnisse bringt der Erzähler uns mit?
Ja, ich finde es eine interessante Perspektive, ihn mal als Wissenschaftler zu sehen. Ich würde ihn eigentlich nicht als Wissenschaftler bezeichnen. Er ist eher ein Enzyklopädist, der alles Wissen seiner Zeit, der Antike, aber auch seiner eigenen Zeit zusammenträgt. Und da erfahren wir alles Mögliche über die Botanik, über die Biologie, Vulkane, Geographie. Also es gibt da sehr viel zu entdecken, wenn man sich für die alte Geschichte interessiert, für die Antike, aber auch eben, er war up to date. Er hatte die neuesten Forschungen zur Optik zum Beispiel, zur Kristallographie, das war ihm wohl vertraut. Er verbindet das dann eben, und das ist das typische Dante, als Korrespondenz mit menschlichen Eigenschaften, mit Sünden, mit Körperteilen und so weiter. Also da kommt wieder ein enzyklopädisches Moment hinein.
Dass er natürlich auch synthetisch hat versucht zu verbinden. Und es kam, wie es kommen musste. Die Naturwissenschaft des Mittelalters, wir reden vom 13. Jahrhundert, sah dann schon so eine Herausforderung in dem, was Dante da schrieb. Sie nahm sein Werk nämlich wörtlich und wollte zum Beispiel wissen, wo genau sich der Eingang zur Hölle befindet und was ist so die Masse der Hölle. Das klingt für unsere Ohren eher absurd, aber inwieweit hat es die Wissenschaft möglicherweise ja auch weitergebracht? Also war das irgendwo ein fruchtbringender Ansatz?
Ja, ich denke, da war ein Keim. Also es ist auch sehr wichtig zu wissen, wo die Hölle eigentlich, wo der Eintritt zur Hölle ist, auch heute noch. Zum Beispiel hat Galileo ja seine Antrittsvorlesung gehalten über die Abmessung der Hölle. Das heißt, da kommen geometrische Fragen ins Spiel, also Kurven und Kreise und so weiter, die Ausmessungen. Das wäre ein mathematisches Resultat. Aber es ist überhaupt dieser empirische Zugang ist interessant, der ist ja auch sehr modern eigentlich, also eigentlich materialistisch. Und die Geographen und die Geologen haben sich dann später auch damit beschäftigt, wo liegt denn nun dieser Eingang und wie sieht die Erde von innen aus? Also das Allerneueste, was mich sehr fasziniert hat, war eigentlich die Untersuchung eines Schweizer Physikers, der heißt Bruno Bingeli, der hat über den Urknall und Dante geschrieben in seinem Buch Primum Mobile, wo er sagt, dass das Licht, was am Ende bei Dante erscheint, ist eben der Urknall und die Engel, das sind die Partikel und Teilchen, die immer schneller werden, je mehr sie sich diesem Zentrum nähern. Und das trifft eben auch auf Dante zu. Kann man übrigens nachlesen in einem Blog, den er für uns Mythologen geschrieben hat, im Mythoblog.
Das ist ja mal eine spannende Sache. Das werden wir gerne verfolgen. So, und nun wollen wir Elmar Schenkel doch mal über Science Fiction sprechen. Man könnte auch wissenschaftliche Fantastik sagen oder Zukunftsfiktion, die ja nicht selten von der Eroberung fremder Welten handeln. Im Paradies und im Inferno bleibt Dante ja bei der ihm bekannten Vorstellungswelt, auch wenn er sie durchaus erweitert. Wo sehen Sie in neuzeitlicher Science Fiction denn die Verbindung zu Dante?
Ja, einmal ist die Reise des Odysseus, die bei Dante im Inferno stattfindet, der mit seinen Gefährten über die Säulen des Herkules hinausgehen will und die unbekannten Welten so im Atlantik, im Südatlantik erforschen will und dabei zugrunde geht. Das ist eigentlich ein sehr treffendes Bild für die Wissenschaft, die da im Entstehen ist, auch für den faustischen Trieb. Darauf bauen natürlich Science-Fiction-Geschichten auf, aber auch Edgar Allan Poe, der einen Roman geschrieben hat über Arthur Gordon Pym, der auch in diese südlichen Hemisphären vorstößt. Und dann ist die Hölle eigentlich immer wieder wichtig in Dystopien, also in Anti-Utopien. Zum Beispiel die Hölle, die auch eine psychische Hölle sein kann, bei Doris Lessing. Die hat ein Buch geschrieben, Anweisung für einen Abstieg zur Hölle. Und solche Abstiege zur Hölle finden sich immer wieder in dystopischen Romanen.
Ob Lessing jetzt auf Dante zurückgreift, das kann man diskutieren. Jules Verne, da könnte ich es mir schon eher vorstellen. Reise zum Mittelpunkt der Erde, was meinen Sie?
Ja, unbedingt. Also für die Zeitgenossen des 19. Jahrhunderts war Dante natürlich ein Muss. Insofern ist da auch diese Geschichte eines Abstiegs allerdings rein wissenschaftlich gefasst. Also er übersetzt den Dante in moderne Geologie. Und auch in 20.000 Meilen unter dem Meeresspiegel. Ich meine, da geht es auch um Forschung in der Tiefe und das Unheimliche der Tiefe. Das ist eigentlich auch wieder sehr dantesk. Aber für mich der interessanteste Autor, der den Dante in der Science Fiction verwirklicht hat, ist Olaf Stapledon. Der hat Star Maker geschrieben 1937. Das ist auch eine Reise der Menschheiten in ein fernes Urlicht. Also es ist ein ganz faszinierendes Gemälde von 18 aufeinanderfolgenden Menschheiten, die vom Urlicht dann aufgenommen werden.
Und auch der könnte ja von Dante beeinflusst worden sein. Ja. Und was wir eben schon angesprochen hatte, Dantes letztes Wort in der Commedia, das ist Stelle, also Sterne. Ein Hinweis auf das Universum zum ewigen Licht. Kann man das heutzutage möglicherweise auch als poetischen Hinweis verstehen? Also wohin es so geht mit der Reise der Menschheit oder sind wir schlicht im Metaphysischen?
Also wir müssen das so lesen, wie wir es können. Und ich denke, wir sollten es auch mit unseren Augen lesen und da ist es dann eben nicht nur das Materielle, dass wir auf dem Mars reisen oder auf dem Mond, sondern auch, dass wir in die innere Sternenwelt vordringen oder auf das Ziel der Verschmelzung des menschlichen Bewusstseins mit dem göttlichen Licht. Dante ist eben außen und innen.
Ein Synthetiker, kann man immer wieder feststellen, ja, ne? Der die Dinge zusammenführt, genau. Die Philosophie, die Wissenschaft möglicherweise. Und darüber habe ich mich eben unterhalten mit Elmar Schenkel. Und wer mehr über die Grenzgebiete von Kunst und Wissenschaft erfahren möchte, dem seien seine Bücher ans Herz gelegt. Bestimmt spannend. Keplers Dämon, Wechselbeziehungen zwischen Literatur, Traum und Wissenschaft. Und erst vor ein paar Wochen herausgekommen, unterwegs nach Xanadu, das ist ja eigentlich das legendäre Goldland, Begegnungen zwischen Ost und West. Auch das sicherlich eine spannende Lektüre. Eine Besprechung finden Sie übrigens auf der Webseite von MDR Kultur. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Elmar Schenkel.
Ja, ich danke auch.
Thank you. has stopped, and I'm floating there on air. I can watch myself, my head is elsewhere. I'm suspended, suspended in midair. But surprise, surprise, I'm still here. So there, cognition is a billion years ago somewhere. Let's slip out of this life we know into some timeless repose. Hey, come on, let's go down to 73 below. Let's go sliding down the scale. Identity on another self plane, and you will be sustained with cryo preservatives, robotized enzymes, nucleotides in time, vitrification. Brain edit, you will get it if you let it frozen. Let's go down to 73 below. Let's go sliding down the scale. We're down, down beyond the bay. Time restarts. Another chance of maybe better next time. We'll be minus 110. Maybe that'll do just fine. Low temps, slow metabolism down, and then we will stop the gradual slide for centuries and on end. Frozen to solid for 100 years and then emerge. You will re-encounter yourself. Oh, what a lovely fantasy turn. Come on, let's go down to 73 below. Let's go sliding down the scale.
Das Spezial an diesem Dienstagabend bei MDR Kultur dreht sich um den Italiener Dante Alighieri. Hölle, Fegefeuer und Paradies, allein bei diesen Begriffen beginnt die eigene Fantasie ja schon mächtig zu arbeiten. Und es erscheinen einem eigentlich automatisch Bilder vor dem geistigen Auge. Da ist es auch kein Wunder, dass sich auch Filmemacher an diesem Großwerk versucht haben. Aber welche Rolle hat Dantes göttliche Komödie tatsächlich in der Filmgeschichte gespielt? Und welche Filmemacher oder Schauspieler haben sich direkt oder indirekt von Dantes Inferno beeinflussen lassen? Jörg Taschmann versucht sich an einem kurzen und nicht unbedingt vollständigen Abriss.
Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura.
Roberto Benigni liest Dante, beginnt gleich mit dem ersten Gesang, als sich der Dichter in einem dunklen Wald befindet. Verfilmt hat Italiens Starschauspieler und Regisseur Dante nicht, ist aber äußerst erfolgreich mit seinen Lesungen in ganz Italien auf Tournee gegangen und hat ein Millionenpublikum verzückt. Tutti l'Inferno heißt dann eine ausführliche DVD-Box, bestehend aus 34 Discs, die Länge etwa 31 Stunden. Richtig verfilmt für das Kino hat man die göttliche Komödie auch wohl deshalb nie, weil die Vorlage schlicht zu lang und zu komplex ist. Ausgerechnet ein italienischer Stummfilm aus dem Jahr 1911 mit dem schlichten Titel L'Inferno ist der einzige wirkliche Kinofilm, der zentrale Motive von Dantes göttlicher Komödie filmisch umgesetzt hat, jedoch nur den ersten Gesang, der in der Hölle spielt. Lange Zeit galt dieser Klassiker als unvollständig und schlecht erhalten, wurde aber in den letzten 15 Jahren zweimal aufwendig restauriert und mit wechselnder Musik, unter anderem hier von Tangerine Dream, vertont. Man begleitet die Dichter Dante und Virgil auf ihrem Weg hinunter in die Kreise der Hölle. Das ist optisch verblüffend umgesetzt. Sünder wälzen sich am Boden, Frauen mit nackten Brüsten, Männer nur mit Lendenschurz. Die schwarz geschminkten Teufel peitschen und quälen die Schuldbeladenen. Optisch setzt man auf die Tricks aus Science-Fiction-Filmen von Georges Méliès. Engel oder Teufel tauchen per Stopptrick auf und verschwinden wieder. Man sieht auch fliegende Sünderinnen wie Helena von Troja oder Mohammed, der sich die Brust aufreißt. Und so ist L'Inferno eher ein düsterer Horrortrip mit fantastischen Elementen, der auf die Wucht der Bilder setzt. Eigentlich ein Stoff für Hollywood, aber direkt hat man dort Dante nie verfilmt. Ziemlich inspiriert von Dantes Klassiker war jedoch Regisseur Vincent Ward, als er 1998 Hinter dem Horizont mit Robin Williams drehte, der einen Arzt verkörpert, der nach seinem Tod im Himmel landet.
Du bist tot, Chris.
Wenn ich tot wäre, bräuchte ich dich dann, um es mir zu sagen?
Ja, ich glaube schon.
Ein nettes Plätzchen hast du
hier. Oh, nein, nein, nein. Ein nettes Plätzchen hast du hier.
Jetzt bist du derjenige, der die Welt um dich herum neu entstehen lässt.
Dieser eher kitschige und rührselige Versuch übernimmt Motive von Dante. So muss der Arzt, der schon seine beiden Söhne zu Lebzeiten verlor, seine Frau in der Hölle suchen, die sich das Leben nahm. Hinter dem Horizont verdeutlicht dabei ein Dilemma und warum sich die göttliche Komödie nur schwer verfilmen lässt. Es besteht die Gefahr, als Horrorfilm zu beginnen, um im Kitsch zu enden. Wohl auch deshalb sind Pläne des US-Studios Warner Brothers, die göttliche Komödie in mehreren Teilen zu adaptieren, nie verwirklicht worden. Dass man aus dem Dante-Stoff auch einen unterhaltsamen Krimi drehen kann, bewiesen dagegen 1975 Regisseur Henri Verneuil und der kürzlich verstorbene Belmondo in Angst über der Stadt.
Kommissar Letellier, ich höre.
Haben Sie Dantes Inferno gelesen, Herr Kommissar? Na, sicher nicht. Nun gut, ich bin Minos. Und jedes Mal, wenn ich ein Urteil fälle, erhalten Sie einen Brief. Ein Durchschlag davon geht an die Presse. Er wird den Namen meines Opfers enthalten und ein Foto, das einen Teil meines Körpers zeigt. Diese Teile setzen Sie wie ein Puzzle zusammen und erhalten so eines Tages das ganze Porträt von mir. Dann kennen Sie Minos. Aber bis dahin wird die Welt zittern.
Ein prüder Frauenmörder, der sich Minos, der Richter, nennt, treibt in Paris sein Unwesen, belästigt und beleidigt Frauen wegen ihres freien Sexlebens am Telefon und ermordet sie später. Und so hat Dantes Versepos die Filmgeschichte vor allem in Genrefilmen und düsteren Krimis teilinspiriert. Von David Finchers Sieben bis hin zur Verfilmung von Dan Browns Bestseller Inferno um einen amerikanischen Symbologen, der ausgerechnet in Florenz, der Geburtsstadt Dantes, aus einem Albtraum erwacht.
So kommt alles wieder zusammen. Jörg Taschmann über Dante im Film, womit ja unser Dante-Spezial zum 700. Todestag des Dichters bei MDR Kultur zu Ende geht. Die Redaktion der Sendung hatte Bettina Baltscheff. Die Musik hat Kai-Erik Ziegenrücker mit Sorgfalt ausgewählt. Auch diesen Titel hier von Lorena McKennett, Dantes Prayer. Ja, auch Musiker haben sich genüglich Gedanken gemacht über den italienischen, naja, ich sag mal Nationaldichter. Ich bin Ilka Hein, sag schönen Dank fürs Zuhören, empfehle noch unsere Lesezeit und die Jazz-Lounge dann ab 19.30 Uhr hier bei MDR Kultur. Bis dahin, tschüss.
When the dark wood fell before me and all the paths were overgrown, when the priest of pride sighed, there is no other way, I tilled the sorrows of stone. I did not believe because I could not see, though you came to me. Though the dawn seemed forever lost, you showed me your love in the light of the stars. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea. When the dark night seems endless, please remember. Before me, from the deep well of desire, from the fountain of forgiveness, beyond the ice and the fire. Cast your eyes on the ocean, cast your soul to the sea. When the dark night seems endless,
remember me.
Give this clay feet wings to fly, to touch the face of the stars. Breathe life into this feeble heart. Lift this mortal veil of fear. Take these crumbled hopes, hatch with tears, arise above these earthly cares. Cast your eyes on the ocean. Your soul to the sea. When my dark night seems endless, please remember me. Please remember me. Please remember.
MDR Kultur. Das Radio.